Wir haben vorhin schon gesungen vom Kreuz als Zeichen unserer Rettung. Ich habe mir gedacht bei dem Lied, ja, weil das so ist, ne, weil wir singen vom Kreuz als Zeichen unserer Rettung, das ist auch gleichzeitig eine Aussage dafür, dass das Kreuz auch Zeichen des Anstoßes ist für viele Menschen auf dieser Welt. Das hängt miteinander zusammen und das führt uns auch letztendlich zu dem heutigen Thema, zum Weltgebetstag für verfolgte Christen. Ich habe meine Predigt mal den Titel gegeben, Gesichter der Verfolgung. Ich habe euch zwei Kreuze mitgebracht, zu denen ich dann auch noch was sagen will. Das eine aus dem Sudan, das andere aus Georgien, die auch so ein bisschen den inhaltlichen Bogen spannen für meine Predigt. Ich fange mal mit dem Kreuz an. Vielleicht, ich hoffe, man kann das auch hinten erkennen. Das ist so aus dunklem Ebenholz gemacht. Das ist aber verziert auch noch mit so Messing- oder Metallringen. Und die haben eine bestimmte Bewandtnis, weil diese Ringe, das sind aufgeschnittene Patronenhülsen. Viel anderes Material gab es nicht im Südsudan. Wir haben ja das selber lange. Ich habe da als Arzt im Bürgerkriegsgebiet mittendrin gearbeitet für mehrere Jahre. Und die Christen dort haben ihre Kreuze so verziert. Und ich finde, das hat eine starke Aussage, weil in dem Kreuz eben beides drin enthalten ist, die Hoffnung, aber auch gleichzeitig ein Symbol, wenn man so will, für Gewalttätigkeit, für Verfolgung. Ich meine, die Gewalt war da der Ausdruck des Bürgerkrieges. Das hat erstmal nichts direkt mit Christenverfolgung zu tun gehabt. Aber ich habe mir gedacht, das kann uns als Symbol dienen für unseren heutigen Gottesdienst, weil oft denken wir bei Verfolgung, wenn wir überhaupt an das Thema denken, wenn wir mal ehrlich sind, aus unserer reichen westlichen Perspektive, dann denken wir, dann kommen einem vielleicht so Bilder hoch von der frühen Christenheit. Natürlich liest man in der Bibel häufig von Verfolgung, das ist ein zentrales Thema, das nochmal nachrecherchiert. Es gibt überhaupt nur im Neuen Testament drei Bücher, die das nicht thematisieren. Das ist ein ganz zentrales Thema. Aber man tut es ja doch häufig dann eher vergesellschaften mit so Bildern, vielleicht so Filmen mit Ben Hur, mit den Christen in den Arenen der Römer, wo dann wilde Tiere auf sie losgehetzt wurden. Und blende darüber manchmal aus, dass eigentlich Verfolgung ein Thema ist, was mit der Geschichte der Kirche komplett verbunden ist, bis in die heutige Zeit. Natürlich ist die Kirche in der Zeit gewachsen, aber wenn man mal das in absoluten Zahlen sich anschaut, dann sind im 20. Jahrhundert viel, viel mehr Christen verfolgt, gedemütigt, gepeinigt worden, als in allen anderen Jahrhunderten gemeinsam. Und deshalb ist das ein Thema, weil das leider auch so nahtlos ins 21. Jahrhundert weiterging, in dem wir uns heute befinden, ist das ein Thema, was uns alle angeht. Natürlich ist die Kirche auch nicht nur verfolgt. Ich meine, ich möchte mich heute auf die eine Sache konzentrieren, aber die Kirche hat natürlich auch verfolgt. Die hat auch andere Religionen verfolgt, wenn wir nur an die Kreuzzüge denken. Die Kirche hat auch innerhalb ihrer eigenen Reihen verfolgt, sogenannte Abweichler, die Wiedertäufer. Also die Kirche ist da auch nicht frei von Schuld. Das wollte ich einfach nur noch mal am Anfang auch bemerken, um das nicht so einseitig darzustellen. Aber trotzdem ist es einfach heutzutage ein großes Thema für unsere Brüder und Schwestern. Ich finde es gut, dass wir machen das ja hier von CT World aus immer alternativ mit dem Micha-Sonntag, der mehr auf soziale Gerechtigkeit gezielt. Das machen wir immer einmal im Jahr und jedes zweite Jahr wollen wir uns einfach an dieses Thema erinnern. Der Wolfgang Winkler hatte beim letzten Mal schon eine sehr gute biblisch fundierte Ausführung dazu gegeben. Von der habe ich mir gedacht, wollte ich in meiner heutigen Predigt das dann doch mehr praktisch machen anhand einiger Beispiele, um uns einfach daran zu erinnern, dass wir jetzt aus unserer Perspektive, wir leben in Rechtssicherheit, wir können unsere Meinung frei äußern und das färbt natürlich auch unsere Wahrnehmung, aber um zu zeigen, das ist nicht stellvertretend. Mundtot. Abdo ist ein Landwirt, ein Bauer in Bachrhein. Neben dieser Tätigkeit, von der er nicht leben kann, arbeitet er dort noch auf dem Bau. Und er hat selber festgestellt, Mensch, dieses kleine Land ist massiv explodiert, gewachsen, was diese ganzen Bauten angeht. Überall werden prachtvolle Bauten entwickelt, das Öl sprudelt, der Reichtum ist da. Den Menschen geht es im Schnitt eigentlich verhältnismäßig gut, aber Abdo hat auch so eine andere Veränderung in seinem Land gemerkt. Er gehört selber einer Minderheit an. Die katholische Kirche hat in diesem Land auch eine lange Tradition und er geht in eine katholische Gemeinde. Und als er jetzt so auf dem Bau arbeitet, ist da ein neuer Mitarbeiter, Hassan, der auch so auf ihn aufmerksam geworden ist. Die beiden haben sich so ein bisschen befreundet und sein Freund fragt ihn auch nach seinem Glauben. Er war Muslim, aber er ist durchaus interessiert und fragt ihn sogar, ob er mal denn zu einem seiner Treffen mal hingehen kann und auch mal in der Injil, in der Bibel lesen kann. Noch vor einigen Jahren hätte Abdu freimutig und gern von seinem Glauben weitererzählt und gezeugt und hätte auch die Bibel weitergegeben. Jetzt hat er aber Angst. Und er weiß nicht so recht, ob er das tun soll, denn es gibt seit einem Jahr ein neues Gesetz in seinem Land, was die Weitergabe des christlichen Glaubens unter hohe Strafe stellt. Scharia wurde in das Land eingeführt und Abdu irritiert das und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Er und seine Geschichte stehen stellvertretend für viele andere Länder, die in denen zum Beispiel radikalere Auslegungen des Islam, das gilt ja längst nicht für alle islamischen Länder, eingeführt wurden. Ich denke zum Beispiel noch an Nordnigeria, aber auch vielleicht an Staaten wie Indien, wo auch in einzelnen Gebieten in Indien eine sehr radikale hinduistische Meinung vorherrscht, die die christlichen Gemeinden zunehmend mundtot macht. Das ist sicherlich eine Facette, oder ein Gesicht der Verfolgung. Oft beginnt auch Verfolgung so. Es ist oft der erste Schritt in einer Reihe weiterer Schritte, die dann noch folgen. Wir können auch in der Bibel Verse finden, wie man da reagieren kann oder damit umgehen kann. Das Problem der Sprachlosigkeit kannten auch schon die Israeliten in den eigenen Reihen. Das war zwar jetzt nicht so sehr in dem Kontext von Verfolgung, aber auch dort hat es zum Beispiel große soziale Ungerechtigkeit gegeben, die von den Propheten immer wieder angeprangert wurden, auch von den Schreibern, von den Autoren der Sprüche, dass die Armen in Israel auch oft keine Stimme hatten, keinen Fürsprecher hatten. Und so können wir in Sprüche 31,8 lesen, öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Ich finde, das ist ein schöner Spruch, das ist eine schöne Aussage, die wir uns auch zu eigen machen können für unsere Geschwister, für unsere Brüder und Schwestern weltweit, die mundtot gemacht werden. Wir können unseren Mund für sie öffnen. Das meine ich jetzt natürlich nicht so bildlich, dass wir hier für sie das Reden anfangen. Das kann man auch, wenn man über sie informiert. Aber wir haben da Riesenmöglichkeiten in einer globalisierten Welt. Zum einen werden eben diese Dinge weltweit viel leichter publik gemacht durch entsprechende Werke. Christopher hat das erwähnt, zum Beispiel über Open Doors. Und wir können eine Stimme erheben für andere. Online-Petitionen gibt es immer mehr. Ich bin da so in verschiedenen Websites eingeklinkt. Ich kriege da fast täglich irgendwelche Aufrufe. Ich antworte jetzt auch nicht allen. Ich lese mir das schon durch, ob das auch meiner Meinung entspricht. Aber man kann da mit vorgefertigten Briefen, mit allen möglichen Sachen doch auch eine Menge Druck machen für die Menschen auf die Botschafter ihrer Regierung in unseren jeweiligen Ländern. Oder man kann zum Beispiel Organisationen unterstützen. Es gibt eigene Werke wie International Justice Mission, die sich zu eigen gemacht haben, von ihrer Satzung her auch mit ganz offiziellen Rechtsmitteln, mit juristischer Hilfe, den Sprachlosen eine Sprache zu geben. Und wir können natürlich in unseren Gebeten daran denken. Mundtot, ein Aspekt der Verfolgung. Geflohen. Pastor Tabet blickt über die weite Ebene von Ninive und erinnert sich zurück. Er hat dort vor einigen Jahren noch eine lebendige Gemeinde geleitet. Die Christen haben in der Ninive-Ebene in Irak ja eine jahrtausendalte Tradition. Dann ist leider vor einigen Jahren der Islamische Staat in diese Gegend eingefallen, hat Terror verbreitet, die Menschen vertrieben. Und Tausende der christlichen Familien mussten sich auch auf den Weg machen. Viele von ihnen sind ins Ausland geflohen und leben nun in Kanada, in Europa, in den USA. Aber viele sind auch geblieben, haben Zuflucht in den Kurdengebieten gefunden oder sind nach Bagdad geflohen. Seit einem Jahr ist der Islamische Staat wieder aus dieser Gegend vertrieben und Pastor Tabet hat sich wieder auf den Weg gemacht mit einer kleinen Gruppe von Leuten, mit Ingenieuren, mit anderen Helfern, um ihre zerstörte Stadt wieder aufzubauen, um auch die zerstörten Gemeindegebäude wieder aufzubauen. Die Truppe muss vorsichtig sein, denn überall sind noch Minen auch versteckt und verteilt, um weiterhin Schaden anzurichten. Aber sie wollen hier neu ein Zeichen der Hoffnung setzen. Und so machen sie sich dran, dort wieder eine christliche Präsenz in der Nineveh-Ebene zu haben. Und als Zeichen der Hoffnung hat Pastor Tabet an einem nahegelegenen Hügel ein Holzkreuz aufgerichtet, als Erinnerung daran, Christus ist hier, er war hier die ganze Zeit in der Gegend und nun gibt es auch wieder eine christliche Präsenz. Das ist auch ein Beispiel, was für viele andere steht, dass Christen heutzutage auf der Flucht sind, dass überhaupt sehr viele Menschen auf der Flucht sind, dass dieses Jahrhundert wird vielleicht das Jahrhundert der Flüchtlinge werden. Noch nie waren sie so viele Menschen unfreiwillig in der Weltgeschichte unterwegs und darunter sind natürlich auch viele Christen. Es gibt Länder, die vorbildlich darauf reagieren. Wir haben heute den Joseph gesegnet. Rosette kommt aus Uganda. Uganda nimmt ganz viele Flüchtlinge auf. Und Uganda hat auch eine starke, präsente Kirche und gibt natürlich auch vielen Flüchtlingen dort den Glauben weiter. Flucht muss nicht nur negativ sein. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte. Oft sind es Fluchtbewegungen, die den Glauben ausbreiten. In der Gegend, in dem Südsudan, wo wir gearbeitet haben, war zum Beispiel vorher auch noch der christliche Glaube überhaupt nicht präsent. Aber dann sind durch den Krieg Sudanesen, die noch keine Christen waren, nach Äthiopien geflohen und haben dann in einem Flüchtlingslager den christlichen Glauben kennengelernt. Dort haben sich welche bekehrt und dann wurden sie dort aufgrund ihres Glaubens in Äthiopien verfolgt und sind zurück in den Sudan geflohen und haben so den Glauben zurückgebracht. Und auf einmal gab es eine Gemeinde an dem Ort, wo vorher noch keinerlei christliche Präsenz war. Also Gott kann das nutzen. Das ist nicht nur negativ. Und wir können das durch unsere Gebete auch verstärken. Und hierzu auch eine Bibelstelle aus dem Römerbrief, die Übersetzung von Roland, die fand ich da sehr, sehr schön, dass das diesen Aspekt schildert. Da geht es generell um das Leben in der Gegenwart Gottes. Das ist der ganze Kapitel so überschrieben. Und hier heißt es, nehmt Anteil an den Notlagen anderer Menschen, die auch zu Gott gehören. Und bemüht euch immer wieder darum, wirklich gastfreundlich zu sein. Lass uns da drei Worte nochmal rausgreifen. Also zum einen die Anteilnahme. Gastfreundschaft beginnt erstmal mit Anteilnahme. Wir können ja nur gastfreundlich sein, wenn überhaupt jemand in unserem Radius oder Radar sich befindet. Aber die Anteilnahme, die können wir auch vorher haben für die Geflohenen. Wir können das an uns ranlassen. Man wird ja da oft stumpf. Das geht mir genauso, obwohl ich sogar in so Gegenden gearbeitet habe, weil wir eine Meldung nach der anderen in der Zeitung lesen. Das geht oft da rein und da wieder raus. Das geht mir nicht anders. Aber wir können uns auch manchmal zurücklehnen, denke ich, und das uns mal überlegen, was das bedeutet, Anteil nehmen im Gebet. Dann natürlich auch wieder Anteil nehmen, indem wir auch auf andere Weise vielleicht Organisationen unterstützen, aber auch Anteil nehmen an den Menschen, die hier sind. Wir haben auch genug Flüchtlinge in Marburg. Viele von denen sind natürlich keine Christen, die sollen genauso unsere Anteilnahme haben. Aber es gibt auch Christen darunter. Wir begleiten zum Beispiel selber auch eine Familie jetzt schon seit einigen Jahren. Und das ist auch nicht immer leicht, von daher finde ich das Bemühen auch hier ganz schön. Das trifft nämlich den Punkt. Es ist auch eine Mühe, es ist ein Dranbleiben, aber es ist gut. Gastfreundschaft zu zeigen anderen Menschen. Und darüber sind eben viele Menschen auch schon mit dem Evangelium in Berührung gekommen. Haben das ja auch gerade in Deutschland viel mit Flüchtlingen aus dem Iran. In Berlin gibt es eine Gemeinde, die sich da sehr drum kümmert, wo Christen aus dem Iran hingekommen sind, die deswegen ihr Land verlassen haben, auch andere, aber auch zum Glauben finden. Lasst uns gastfreundlich sein. Gefangen. Eine andere Facette der Verfolgung. Und das Gefangen steht nicht nur für gefangen, sondern oft auch noch für andere Worte, die mit GE beginnen, nämlich für gequält, gefoltert oder sogar getötet. Das ist hier alles mit subsumiert und leider auch eine traurige Realität. Bashir kann sich noch erinnern, wie er als Kind in einem Flüchtlingslager am Rand von Khartoum im Nordsudan groß geworden ist. Ein tristes Umfeld, viel Staub, keine grüne Vegetation. Seine Familie ist schon vor 20 Jahren wegen dem Bürgerkrieg aus dem Süden in den Norden geflohen. Sein Vater arbeitet auf dem Bau. Die Mutter, die muss manchmal sogar schwarz noch Bier brauen, um das notwendige Geld für die Familie zusammenzubringen. Er konnte aber selber in dem Flüchtlingslager auch in eine Schule gehen und die Familie ging in eine kleine Gemeinde und ihm wuchs so der Wunsch heran, selber Pastor zu werden. Und er hat dann den Beruf auch ergriffen, eine Ausbildung gemacht an einem der Colleges, die es da in Khartoum dafür gibt, obwohl das auch ein islamisch orientierter Staat ist, gibt es da noch diese Freiheiten, dass die südsudanesische Kirche Pastoren ausbilden kann. Und als junger Pastor geht er eines Tages in Khartoum entlang, will einen Freund besuchen, da ist gerade eine Demonstration, da demonstrieren Studenten des Nordsudan gegen die Regierung für bessere Bildung. Die Polizei geht massiv dagegen vor, knüppelt auf die ein. Einer der Studierenden, der bleibt blutend am Straßenrand liegen, und Hassan kümmert sich um sie, um ihn, er nimmt ihn mit, er versorgt seine Wunden, und am nächsten Tag taucht die Geheimpolizei bei ihm auf und nimmt ihn fest. Deswegen, weil er ein aufrührerisches Element, weil er dem im Staat geholfen hat, von daher hat er Hochverrat mit unterstützt, das ist eine Anschuldigung, und er wird festgesetzt, zusammen noch mit zwei anderen Freunden. Die drei Pastoren, die sind über ein Jahr im Gefängnis, bevor überhaupt die Anklage eröffnet wird. Leute dürfen von außen kaum an sie ran. Und dann ergeht letztendlich der Schuldspruch Anfang diesen Jahres zu einer sehr, sehr langen Haftstrafe, über 13 Jahre. Die weltweite Gemeinschaft betet für sie, schreitet ein, schreibt Petitionen. Das Ganze ist sehr publik gemacht worden und unter anderem eben auch durch Open Doors. Und siehe da, diesen April geschieht das große Wunder. Alle drei werden freigelassen. Waren noch zusammen mit einem tschechischen Pastor auch oder Missionar auch inhaftiert, der auch freigelassen wird. Alle drei werden überraschenderweise von dem Präsidenten des Sudan begnadigt. Das weltweite Aufschreien, der Einsatz hat hier also eine Wirkung gezeigt, aber natürlich sind viele andere weiterhin in Gefängnissen festgesetzt, die vielleicht nicht diese öffentliche Aufmerksamkeit hat oder wo der öffentliche Prozesssturm nicht diesen Effekt erzielt hat. Der Hebräerbrief ist ein ganzes Buch im Neuen Testament, was für eine Verfolgungssituation geschrieben wurde. Und im letzten Kapitel, was den Adressaten des Briefes eben nochmal Mut machen soll, lesen wir folgenden Vers. Denkt an die, die gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Und denkt auch an die, die gequält werden, denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Hier sind wir also aufgefordert, auch wieder gedanklich bei denen zu sein. Das fällt einem natürlich leichter, wenn es die eigenen Geschwister betrifft. Aber ich denke, für den weltweiten Leib Christi sind wir genauso dazu aufgefordert. Und da können ebenso auch die, wie die Hefte von Open Doors dazu dienen. Oder ich habe zum Beispiel so ein E-Mail-Abo von denen. Ich kriege immer einmal pro Woche eine Gebetsmail, wo eben über Leute berichtet wird und für die ich dann versuche zu beten. Warum? Weil wir gemeinsam ein Leib sind und weil das ein Teil unseres Körpers ist. Unsere Brüder und Schwestern, denen es eben, die nicht in so einer glücklichen Lage wie wir sind. Und ich denke, Gebet macht da wirklich einen Unterschied. Wer das so ein bisschen genauer mal lesen will, Richard Foster hat ja so ein Standardwerk über das Gebet geschrieben. Da gibt es ein Kapitel, das heißt das Gebet der Tränen. Dass ich so sehr tief damit beschäftigt, wie man Anteil nimmt an anderen Menschen. Ich stelle mir das, ich versuche das immer einmal pro Woche so zu machen. Ich bete zum Beispiel auch regelmäßig für die Familien, für die Kinder von Brüdern und Schwestern, die eben im Gefängnis hocken, weil ich ja auch mir gut vorstellen kann, was das für die Familie bedeutet, wenn auch oft derjenige, der das Brot für die Familie verdient hat, jetzt gefangen gesetzt ist, was das für die Frauen manchmal auch bedeutet. Und ich stelle mir das immer so vor, dass wir wirklich alle Christen um die ganze Welt wie mit so einem Netz von Fäden verbunden sind. Das ist immer so das Bild, was mir einfach hilft, dafür zu beten. Und ich denke dann immer so, mein Gebet flitzt dann wie so ein Telefonimpuls, die Glasfaserkabel unter dem Atlantik entlang, flitzt dann einfach auch zu anderen Leuten und macht wirklich einen Unterschied in ihrem Leben. Und ich denke, dass es das tut, auch wenn wir die Ergebnisse oft nicht direkt sehen können. Gefangen. Wie ist das jetzt mit der Verfolgung und mit Wachstum der Gemeinde? Man sagt das ja oft auch so schnell dahin, auch natürlich aus der Bibel abgeleitet, aus der Apostelgeschichte. Okay, die Verfolgung hat zumindest das Gute, dass Gemeinde dann wächst. Das kann sein, das ist sogar oft so, aber nicht notwendigerweise. Es gibt auch Beispiele, wo das nicht der Fall war. Wenn wir an die bekennende Kirche in unserem eigenen Land mal denken, in der Nazizeit, dann kann man nicht sagen, dass aus der Verfolgung dann großartiges Gemeindewachstum resultiert ist. Wenn wir uns die Kirche im früheren Ostdeutschland anschauen, denke ich ähnlich. Aber oft ist es wirklich der Fall. Und das ist sicherlich auch eine der Früchte von Verfolgung. Und darum hole ich jetzt hier auch mal so mein anderes Kreuz raus. Das kommt aus Georgien und das ist in einer Schlüsselform abgebildet. Das finde ich sehr schön. Das ist so symbolisch, um eben gewisse Dinge vielleicht im Reich Gottes aufzuschließen. Und das soll mir als Symbol dienen, dass schon in vielen Situationen die Verfolgung der Gemeinde gleichzeitig der Schlüssel zum Wachstum ist. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, in der Urkirche, wo durch Verfolgung die Gemeinde sich bis an die Grenzen, bekannten Grenzen der damaligen Welt ausgebreitet hat. Aber wir sehen das natürlich auch im 20. Jahrhundert, vor allem in China, wo die Christenverfolgung der Untergrundkirche zu einem massiven Gemeindewachstum geführt hat, wo man hunderte von Millionen Christen heute hat. Also Verfolgung ist häufig ein Schlüssel für Wachstum, aber das ist kein Automatismus. Auch das bedarf letztendlich der Gnade Gottes. Am Ende noch, warum Verfolgung überhaupt? Warum muss das sein? Können wir es nicht angenehmer haben? Warum ist das auch so ein zentraler Bestandteil der Bibel? Warum warnt uns da Jesus eigentlich auch ganz realistisch vor? Dazu müssen wir einfach noch einmal einen Blick natürlich auf Christus werfen. Hier von Dürer, finde ich sehr eindrucksvoll dargestellt, als den leidenden Gottesknecht. Und Jesus ist eben nicht nur der Wunderheiler, nicht nur der weise Gesetzesgelehrte, der bevollmächtigte Prediger, der die Massen angezogen hat, sondern er ist auch der leidende Christus, der verfolgte Christus. Und wenn wir uns die einzelnen Evangelien anschauen, von den Schilderungen her, dann nehmen diese Geschichten der Anklage, der falschen Zeugnisse gegen ihn, der Beschimpfungen und Beleidigungen, der Folterung und der Kreuzigung, dann nehmen die den Großteil der ganzen Evangelien ein. Und das ist ein Bild, was wir manchmal ausblenden. Und er hat das am eigenen Leib erlebt, am eigenen Leib gezeigt. Und er hat auch ganz deutlich gesagt im Matthäus-Evangelium, um meinetwillen wird euch die Welt hassen. Und da sieht man schon einen Zusammenhang. Man wird jetzt nicht unbedingt immer gehasst, weil man zu einer gewissen Kirche gehört. Aber der Gegenwind fängt dann an, wenn man auch das lebt und umsetzt, was einem das Evangelium nahelegt. Und dann beginnen auch die Kontroversen. Wir haben das ja selber auch im letzten halben Jahr, sagen wir mal, in recht leichter Form hier ein bisschen mitbekommen. Und in anderen Ländern sieht das eben ganz anders aus. Aber es ist auch eine realistische Zukunftsaussicht für die Kirche. Und vielleicht ändert sich das auch in unseren Breiten. Wir wissen es nicht. Ja? Also von daher tun wir auch gut daran, von unseren Geschwistern weltweit zu lernen. Aber das Gute, und damit komme ich zum Ende meine Ausführungen darüber, ist trotzdem die Hoffnung, die bleibt, der Zukunftsblick, der bleibt. Wir haben in der letzten Winterbibelschule zusammen mit Roland, ich war da auch dabei, sehr gewinnbringend, da sind wir tief in die Offenbarung eingetaucht. Das ist ja auch eines der vier Bücher im Neuen Testament, was eben speziell in eine Verfolgungssituation reingeschrieben wurde, und die Offenbarung entfaltet das ja wirklich in ja teilweise auch blutrünstigen, aber auch großartigen Bildern, wie die Geschichte der Gemeinde weitergeht. Und auch wenn sich da eben symbolisiert durch das Tier zum Beispiel, wenn sich weltliche Macht und auch eine falsche religiöse Macht zusammentun, um die Christen zu verfolgen, so tun sich doch am Ende diese Mächte gegenseitig bekämpfen und auch vernichten. Und die Gemeinde triumphiert. Das ist der Tenor, das ist letztendlich der Ausgang, den uns die Offenbarung hier mitgibt. Und das stimmt uns einfach sehr hoffnungsvoll, weil Gott das Ganze zu einem guten Ende führen wird. Und das besagt ja auch der letzte Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe. Im Matthäus-Evangelium heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht besiegen. Amen.